Hi Sally, fertig mit allen Fragebögen. Jetzt wird gleich angefangen zu begutachten. Ich habe sämtliche Männer und die arischen Frauen fertig begutachtet, und zwar 334 Männer und 300 Frauen, ist gleich 634 Bögen. Für morgen fehlen nun lediglich noch die Jüdinnen, mit denen ich bis zum Mittag fertig werde.
Ein Brief des Mediziners Dr. Friedrich Mennecke aus dem Konzentrationslager Ravensbrück an seine Frau. Mennecke ist einer von vielen jungen, ehrgeizigen Medizinern, die sich bedingungslos in den Dienst des nationalsozialistischen Rassenwahns stellen. Noch während seines Studiums in Göttingen tritt er 1932 in NSDAP und SS ein und macht schnell Karriere in Beruf und Partei. In Erbach-Eichberg im Rheingau steigt er zum Oberarzt der Landesheilanstalt auf und bald auch zum Ortsgruppenleiter der NSDAP. 1940 wird Mennecke für die Euthanasieaktionen der Nazis als Gutachter ausgewählt. Er selektiert zunächst Patienten in Heil- und Pflegeanstalten, später kranke und damit arbeitsunfähige Häftlinge in den Konzentrationslagern und schickt sie per Meldebogen in die Gaskammern. Worüber Dr. Friedrich Mennecke seiner Frau in zahlreichen Briefen stolz berichtet.
Es ist 17.45 Uhr. Ich habe mein Tagwerk vollbracht und sitze wieder im Hotel. Das Ergebnis unserer heutigen Arbeit sind 95 Bögen. Die Arbeit flutscht nur so, weil ja die Köpfe jeweils schon getippt sind und ich nur die Diagnose, Hauptsymptome etc. einschreibe. Es klappte tadellos. Ich esse im Lager. Heute Mittag gab es im Casino Linsensuppe mit Speckeinlage, als Nachtisch Omelette. Um 17 Uhr machte ich Schluss, aß im Casino wieder zu Abend. In meinem Bett schlafe ich herrlich. Hoffentlich geht's dir genauso gut wie mir. Ich fühle mich tadellos.
Dr. Friedrich Mennecke ist Schreibtischtäter in einer ausgeklügelten Mordmaschinerie unter dem Tarnnamen Sonderbehandlung 14F13. Benannt nach einem Aktenzeichen der KZ-Bürokratie. 14F steht für Tod im KZ, 13 bedeutet Vergasung. Welcher Häftling ins Gas geschickt wird, das entscheidet eine Kommission aus Medizinern, die ab April 1941 durch die Konzentrationslager im ganzen deutschen Einflussbereich geschickt wird. Astrid Ley, sie ist Medizinhistorikerin an der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen.
Nehmen Sie das Konzentrationslager Sachsenhausen, das zu der Zeit, als die Kommission kommt, etwa 10.000 Häftlinge hat. Von denen werden 500 Häftlinge dieser Kommission vorgeführt. Und das sind natürlich Leute, die die SS vorab ausgesucht hat, die sie gerne loswerden will. Und diese Häftlinge werden dann von der Kommission untersucht. Für alle Konzentrationslager habe ich solche Berichte gefunden. Es ist was ganz Besonderes, dass diese Herren in den Mänteln kommen. Es werden ja auch hunderte Häftlinge untersucht. Das findet in Dachau etwa unter freiem Himmel statt, Anfang September. Das Wetter ist wohl gut. Wo vor die Baracken Tische gestellt werden und daneben drei Ärzte Platz. Und die Häftlinge müssen dann einzeln an diesen Tischen vorbei paradieren. Und im Lager wird das Gerücht gestreut, auch sehr bewusst von der SS, schwächliche Häftlinge sollten sich ruhig selber melden, könnten in ein Lager, wo die Arbeit einfacher sei, verlegt werden. Und fatalerweise tatsächlich melden sich nicht wenige Häftlinge da freiwillig zu diesen Transporten und werden dann auch selektiert.
Allein in Buchenwald melden sich an die 900 Häftlinge freiwillig, im österreichischen KZ Gusen mehr als 2000. In Dachau werden im September 1941 insgesamt 2000 Häftlinge begutachtet. Es dauert allerdings noch 3 Monate, bis die selektierten Häftlinge im Januar 1942 abtransportiert werden. Natürlich sind die Geschichten von den angeblichen Erholungsaufenthalten für die Selektierten allesamt Lügen der SS. Das tatsächliche Ziel des Transports aus Dachau ist Hartheim bei Linz in Oberösterreich. Im Renaissanceschloss Hartheim hatten die Nazis schon im März 1940 eine Gaskammer eingebaut. Heute ist das Schloss eine Gedenkstätte. Der stellvertretende Leiter Florian Schwanninger führt regelmäßig Besuchergruppen und Opferangehörige durch die Anstalt.
Die Gaskammer hat rund 25 Quadratmeter, war damals ausgestattet wie ein normaler Duschraum. Also den Opfern wurde vorgespiegelt, sie würden jetzt hier für die Aufnahme in dieser Anstalt geduscht. Und diese Installationen, wo das Gas eingeflossen ist, sowie die Fliesen, Die wurden kurz vor Kriegsende wieder entfernt, weil die Täter bemüht waren, alle ihre Spuren zu verwischen. In der Regel wurden circa 30 Personen hier gleichzeitig ermordet. Aber wir wissen auch aus Zeugenaussagen, dass es zum Teil um einiges mehr waren. Es gibt die Aussage eines sogenannten Brenners, also das war einer der Krematoriumsarbeiter, dass zum Teil die Menschen hier drinnen ganz dicht gedrängt standen und dann nach dem Öffnen der Gaskammertür, also nach ihrer Ermordung, zum Teil mit Brechstangen herausgebrochen werden mussten, weil sie so eng ineinander verkrampft waren, dass die Brenner, die gar nicht anders die Leute hier herausbringen konnten.
Hartheim war eine von insgesamt 6 Tötungsanstalten im Deutschen Reich. Die Nazis hatten sie ab 1940 eingerichtet für den Massenmord an Behinderten und Kranken. Schon zu Kriegsbeginn 1939 ordnete Hitler persönlich die Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens an, auf seinem privaten Briefpapier mit dem Hoheitsadler in Gold an der linken oberen Ecke.
Reichsleiter Buhler und Dr. Med Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmen der Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Gezeichnet Adolf Hitler.
Euthanasie, übersetzt etwa der schöne Tod. So nennen die Nazis diese Mordaktion. Sie läuft unter dem Decknamen Aktion T4. T4 steht für die Tiergartenstraße 4 in Berlin. Das ist der Sitz der Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten, kurz RAG. Die RAG ist dort in einer Villa untergebracht und organisiert den Massenmord. Tausende kranke, behinderte und dem NS-Regime missliebige Menschen werden von der Reichsarbeitsgemeinschaft aus Heil- und Pflegeanstalten, Fürsorgeeinrichtungen und Altersheimen geholt, in die Gaskammern geschickt und mit Kohlenmonoxid ermordet. Für die Nazis sind sie nur, Zitat, Ballastexistenzen und Menschenhülsen. Tötungsanstalten sind neben Hartheim das württembergische Grafeneck, das hessische Hadamar, das sächsische Sonnenstein sowie Bernburg an der Saale und Brandenburg an der Havel. Schon Anfang 1941 hatte der Reichsführer SS Heinrich Himmler Kontakt zu den Organisatoren der Euthanasie aufgenommen, um die Strukturen und die Erfahrungen der T4-Aktion für das KZ-System nutzen zu können, sagt die Historikerin Astrid Ley.
Auf den ersten Blick wundert es einen erstmal. Man hat das Konzentrationslagersystem, wo 1941 die Bedingungen schon ziemlich schlecht sind und wo die Todesrate sehr hoch ist. Warum braucht die SS überhaupt Hilfe von außen, um eine Häftlingsgruppe, um ihre Kranken ermorden zu lassen? Dass die SS, die ja selber Tötungsanlagen im Lager hat, das nicht selber macht. Ich würde sagen, das ist diese schrittweise Radikalisierung des NS-Systems, wenn sie die Euthanasie haben. Das war ja ein ganzer logistischer Apparat, der den Krankenmord in den Anstalten durchgeführt hat. Und diesen Apparat versucht Himmler und der SS-Bereich irgendwann unter seinen Machtapparat zu bekommen. Deswegen wendet sich Himmler an Viktor Brack, der von der Kanzlei des Führers ist, der diese Euthanasieaktion leitet und bittet um Hilfe bei der Vernichtung, wie er es nennt, der Kranken in den Konzentrationslagern.
Erstmals werden nun auch KZ-Häftlinge industriell getötet. 1941, als die Konzentrationslager überfüllt sind mit Gefangenen, darunter viele aus den besetzten Gebieten. Denn die deutsche Wehrmacht hat bereits große Teile Europas erobert. Das NS-Regime befindet sich in einem wahren Siegesrausch und sieht nun die Chance, seinen seit Jahren proklamierten mörderischen Rassenwahn in die Tat umzusetzen. Allen voran der Reichsführer SS Heinrich Himmler.
Die Zusammenarbeit läuft dann so ab, dass die T4-Organisation in Berlin, die nach wie vor besteht, in dem Haus in der Tiergartenstraße 4, eine Gruppe von Psychiatern in die Lager schickt, die dort die Selektionen vornehmen. Grundsätzlich war es so, dass die SS eine Vorauswahl dieser Häftlinge trifft. Es sind natürlich nicht alle Häftlinge denen vorgeführt worden. Dann gehen diese Listen, die die Psychiater erstellen, an die T4-Organisation. Die stellen die Transporte zusammen und ermordet werden die Menschen dann in den Gasmordanstalten der T4-Aktion, also Sonnenstein, Bernburg und Hartheim in Österreich. Das einzige im Unterschied zur Aktion T4, dass die Beurkundung der Tode von den Konzentrationslagern aus erfolgt. Also die Angehörigen kriegen ein Schreiben vom Kommandanten des Lagers, dass ihr Angehöriger leider verstorben sei. Es wird eine falsche Todesursache angegeben, sodass viele Angehörige der Opfer bis heute gar nicht wissen, dass ihre Leute in Gasmordanstalten ermordet worden sind. Die gehen davon aus, dass die im Konzentrationslager verstorben seien.
Bis heute ist unklar, wie viele Menschen der sogenannten Sonderbehandlung 14F13 zum Opfer gefallen sind. Transportlisten aus den Konzentrationslagern und Dokumente aus den Tötungsanstalten sind nur unvollständig erhalten geblieben. Sicher ist, es müssen Tausende, wenn nicht Zehntausende Opfer gewesen sein. Denn die T4-Gutachter arbeiteten im Akkord.
Einer dieser Gutachter, Friedrich Mennecke, hat ein großes Konvolut an Briefen hinterlassen, wo drin er seine Arbeit in den Lagern sehr genau schildert, dass er am laufenden Band in großer Zahl diese Bögen angefertigt hat. Da sind für Dachau von Zahlen von etwa 300 Bögen am Tag die Rede. Wenn man sich überlegt, da kann überhaupt gar keine medizinische Untersuchung mehr dahinter stehen. Also das ist eine Massenuntersuchung, die wie am Fließband vor sich geht und die vor allem, schreibt er auch ganz unverblümt, bei jüdischen Häftlingen so erfolgt, dass er die Leute noch nicht mal sieht, sondern dass die SS im Grunde diese Bögen vorher ausfüllt und an der Stelle, wo die Diagnose stehen soll, die medizinische, da stehen die Vorstrafen jüdischer Rassenschänder oder was immer die SS eben diesen Leuten vorwirft, unterstellt.
Auf geht's zum neuen fröhlichen Jagen. Heute Morgen wurde wieder mächtig geschafft. Ich habe in den 2 Stunden von 9 bis 11 Uhr 70 Bögen fertig bekommen. Dr. Müller 56, also bereits wieder 126 fertig.
Die Aktion 14F13 ist der Vorlauf für die spätere sogenannte Endlösung der Judenfrage. Aus Konzentrationslagern werden Vernichtungslager. Solange die Wehrmacht von Sieg zu Sieg eilt, können die Nazis ihre Wahnvorstellungen von Rasse und Raum rücksichtslos in die Tat umsetzen. Als der Blitzkrieg stockt, als der Vormarsch in der Sowjetunion zum Erliegen kommt, wird die Aktion 14F13 abgebrochen.
Nachdem die Aktion 14F13 beendet ist, nutzt Himmler diesen ganzen Apparat dann in Polen, wo man mit der Ermordung der Juden beginnt. Die sogenannte Aktion Reinhardt, das sind die sehr, sehr berüchtigten Vernichtungslager Sobibor, Belzec, Treblinka, die rein von Euthanasiepersonal betrieben werden und nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Die gleiche Tötungsart, das Ersticken der Opfer mit Kohlenmonoxid anwenden. Himmler entwickelt daraus dann später die Tötungsmethode mit Zyklon B, die dann in Auschwitz und anderen zum Tragen kommt. Also ich würde es als Teil eines Masterplans sehen, der letztlich auf die Ermordung der europäischen Juden hinausläuft.
In Deutschland und Österreich ist die sogenannte Sonderbehandlung 14F13 in der Öffentlichkeit bis heute kaum bekannt. Die wissenschaftliche Literatur darüber beschränkt sich seit Jahrzehnten auf wenige Aufsätze und eine einzige Gesamtdarstellung. Nur wenige Mörder und Schreibtischtäter mussten sich für ihre Taten im Rahmen der Aktion 14F13 in Kriegsverbrecherprozessen verantworten, etwa im Nürnberger Ärzteprozess oder in den Mauthausen-Prozessen. Dr. Friedrich Mennecke wurde zur Verantwortung gezogen. Im Frühjahr 1946 wurde er verhaftet und in Frankfurt am Main vor Gericht gestellt. Zunächst stritt er ab, gewusst zu haben, was seine Gutachten für die Häftlinge bedeuteten. Schließlich jedoch erklärte er vor Gericht:
Nachdem ich nun in den langen Monaten der Untersuchungshaft in der Stille meiner Zelle über alles reiflich nachgedacht und auch genügend inneren Abstand von den Vorgängen als solchen gewonnen habe, drängt sich mir das Bedürfnis auf, zu erklären, dass ich schon im Jahre 1940 den wahren Sinn der sogenannten planwirtschaftlichen Arbeiten erfuhr.
Das späte Geständnis half ihm nichts. Am 21. Dezember 1946 wurde Dr. Friedrich Mennecke vom Landgericht Frankfurt am Main wegen Mordes in einer unbestimmten Anzahl von Fällen zum Tode verurteilt. Noch bevor das Todesurteil gegen ihn rechtskräftig wurde, starb er am 28. Januar 1947 in einer Zelle des Zuchthauses Butzbach. Ob er einer Tuberkuloseerkrankung erlag oder sich selbst richtete, ist nicht geklärt.